Manuel und Timo, ich grüße euch. Schöne Grüße aus Wien.
Servus. Servus, Lukas. Schöne Grüße aus Wien.
Wie geht's euch heute?
Sehr gut. Danke für die Einladung.
Na, voll.
Ja, liebe Leute, wer ja mich kennt, ich bin ja aus Tirol eigentlich und dort treibe ich mich öfter beim Incubator. Incubator-Programm für Startups, sehr spannende Sache in Tirol, sehr gut, was man da so vorfindet. Und ein Projekt, das ich dort getroffen habe, sind die beiden Leute hier, mit denen wir heute einen Podcast aufnehmen, nämlich, wie kann es anders sein als Tiroler Startup? Ihr heißt nämlich Servas.
Genau.
Willkommen beim vielseitigsten Krypto-Podcast Europas. Mit zusammen über 18 Jahren Erfahrung führen dich Alexander Kirchmeier und Lukas Leis durch die spannendsten Themen der Kryptowelt. Hier sind die Kryptologen.
Und der Hintergrund ist folgender. Heizen in Österreich ist teuer. Ich habe gerade jetzt vorhin noch gelesen, wir haben gerade Rekord-Minustemperaturen von bis zu minus 25 Grad. Aktuell in Österreich. Und die Energiepreise, die Strompreise, die sind ja nicht die allerbesten weltweit gesehen. Die Inflation in Österreich ist relativ hoch. Wir sind bei ca. 4,1% noch im November gewesen. Aktuelle Zahlen sind bei 3,8%. Damit liegen wir immer noch ca. doppelt so hoch wie die Eurozone oder wie Deutschland aktuell liegt. Das ist auch damit begründet, dass eben unsere Energie- und Stromkosten relativ hoch sind. Und Servas macht etwas sehr, sehr Spannendes in Kombination mit Bitcoin-Mining, mit Bitcoin, womit man seine Heizkosten reduzieren kann. Und dieses Projekt, das stellen wir heute mal euch im Detail vor. Die beiden Jungs haben sich da bereit erklärt, uns etwas zu erklären in die Richtung, weil das ganze Heizen, wie das Ganze funktioniert, das muss ich sagen, da kenne ich mich auch nicht so im Detail aus. Und Bitcoin-Mining, wie funktioniert denn das eigentlich genau nochmal für die ganzen Leute, die zuhören? Da könnt ihr heute uns einiges erklären und euer spannendes Projekt uns vorstellen, würde ich sagen. Danke euch.
Sehr gerne. Voll. Freut mich, Lukas.
Dann legen wir los. Wir fragen ja bei den Kryptologen immer zuallererst, die spannendste Sache für unsere Zuhörer ist ja immer, wie seid ihr denn eigentlich persönlich auf das Thema Bitcoin gekommen? Also wie seid ihr auf die Idee gekommen, Servas zu gründen einerseits, aber davor habt ihr sicher schon von Bitcoin gehört und so. Wie ist da die Geschichte von euch persönlich, von euch beiden? Wie seid ihr dazu gekommen? Wann habt ihr von Bitcoin erfahren und was habt ihr euch dabei gedacht? So, wie war euer Einstieg in das Ganze?
Ja, voll. Also von mir persönlich war der erste Kontakt eigentlich über einen Kollegen 2016, mit dem ich in die Oberschule gegangen bin, weil er damals schon sehr, sehr früh Bitcoin gekauft hat, was eigentlich noch niemand wirklich bei uns im Umfeld kannte. Und hat da schon ziemlich hohe Gewinne gemacht, sag ich mal.
Sehr früh, genau.
Also er 16 war, Bitcoin gekauft. Und war uns damals der erste Peak, glaube ich, war mit so 15.000 Euro ungefähr, glaube ich.
Ja, hat dann mal verkauft. Vorher noch, 18. Ja.
Genau, da hat er es verkauft.
Hat er verkauft im richtigen Moment.
Genau, also wir haben gerade Natur gemacht und dann hat er keine Ahnung, wie viel 1.000 Euro mit Bitcoin gemacht.
Okay.
Und von mir dann halt immer wieder verfolgt und dann hat mich es immer wieder geärgert, dass sie halt nicht schon früher gekauft haben, wie es halt so klassisch ist.
Genau. Das kennen wir alle.
Genau. Und irgendwann war da wieder so ein Punkt, ich weiß nicht mehr wie und warum genau. Das war auf jeden Fall während dem ersten Lockdown 2020. Da war es noch in der WG in Innsbruck und dann dachte ich mir, ja scheiß drauf, jetzt kaufe ich einfach. Und so war eigentlich bei mir der Einstieg und seitdem eigentlich mehr oder weniger immer gehalten. War mal ein bisschen nachgekauft. Zwischenzeitlich was haben wir so ein paar Experimente mit Pepe Coin, mit Dogecoin, Solana.
Pepe Coin, ja. Solana.
Genau.
Also Meme Coins auch dabei, ja.
Genau. Und das lief manchmal besser, manchmal schlechter. Und irgendwann war der Punkt, wo ich einfach gesagt habe, ja, jetzt halt es einfach. Jetzt reicht es mit den Experimenten und jetzt einfach nur mehr
Bitcoin. Ja. Okay, also die klassische Schiene von, wir haben halt von Bitcoin gehört, man hat aber zuerst mal was anderes angefasst, das haben viele Leute gemacht, die verbrennen sich dann oft auch die Finger oder machen halt nur Gewinne, hoffentlich mal geringe Gewinne oder vielleicht haben sie Glück, aber sehr oft höre ich das auch, die Leute hören von Bitcoin, aber Bitcoin ist ihnen zu teuer, weil es halt bei über 100.000 noch kurz vor kurzem Stand, jetzt sind wir bei unter 90.000 Dollar in der Richtung, aber die gehen woanders hin, die gehen auf die Meme-Coins, weil sie sich die großen Gewinne erwarten. Aber die Leute, die langfristig dabei bleiben, die landen irgendwann immer wieder bei Bitcoin zurück.
Ja, lustigerweise war es bei mir genauso. Also ich bin nach 2016, habe ich das erste Mal irgendwie so ein Meme-Coin investiert, also bevor ich in Bitcoin investiert habe. Und habe auch von Kumpels gehört, dass das eine super Idee ist und da hat man dann irgendwie alles einfrieren haben müssen, damit man seine Gewinne nochmal vervielfacht. Und danach ist alles abgestürzt und es war einfach nur ein Pyramidensystem und war richtig scheiße.
Oh, okay.
Alles weg.
Pist.
Und dann hat es mal eine Erholungsphase gebraucht und dann, glaube ich, so zwischen 2018 und 2019 habe ich dann das erste Mal in Bitcoin investiert. Und dann eigentlich sehr lang Buy-and-Hold-Phase gehabt. Und dann einmal wie Manu so ein bisschen Experimente ausprobiert und habe dann so Staking ausprobiert mit der DeFi-Chain, also das vom Julian Hosp.
Ah, DeFi-Chain, auch ein Tiroler, ja. Wir sind ja drei Tiroler, die hier sprechen. Und ja. Julian Hosp ist ja auch von hier.
Ja, voll. Und genau, habe mir auch gedacht, das ist wieder ein super Ding. Und das ist ja auch gecrashed, weil sein Coin gecrashed ist. Und ja, auf jeden Fall auch nach hinten losgegangen, war aber zum Glück nicht nur ein kleinerer Teil und dann hat es schon gepasst. Wieder alles runtergenommen da von seiner DeFi-Chain und jetzt alles nur in Bitcoin. Genau.
Seid ihr jetzt eigentlich Bitcoin-Maximalisten auch geworden dadurch oder seid ihr dann noch offen?
Ja, also mein Punkt ist einfach jetzt, lass es aufliegen und schau, was passiert.
Ja.
Weil wenn ich was verkaufe, dann war es immer gefühlt zum falschen Moment. Also wie es wahrscheinlich bei jedem so ist. Bei den allermeisten.
Ja, Market Timing ist nicht leicht. Ja. Jetzt muss ich aber an der Stelle fragen, wie alt seid ihr beide jetzt eigentlich? Ihr seid noch recht jung.
Ja, also ich bin 28. Ja, und ich bin 29. Also ja, älter.
29, doch. Ja. Ja.
Voll.
Und ja, wir haben uns kennengelernt bei Skinnovation. Also Skinnovation muss man kurz ein bisschen Marketing machen, weil wir alles Tiroler sind. Das ist ja dieses ziemlich großartige Startup-Event. Das ist, ich schaue gerade nach, am 25. bis 27. März 2026 die Startup-Conference an Skis. Da geht man auf den Berg rauf, dort Skifahren und dabei gibt es einen Haufen Startup-Events und da war ich letztes Jahr auch dabei, sehr viel Spaß gehabt und da habe ich euch auch kennengelernt. Ja.
Genau, ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, also man baut sich ein gutes Netzwerk auf, wie man sieht.
Also ihr seid heute also große Fans von Bitcoin und an irgendeiner Stelle habt ihr euch gedacht, ihr müsst mit Bitcoin Mining auch was machen, dann ist die Idee von Servas, korrekterweise muss man sagen, mit Dialekt von Servas entstanden. Wie ist denn das gekommen?
Genau, also kennengelernt haben wir uns schon 2019 im Auslandssemester, damals in New Orleans und eigentlich super verstanden und dann in Innsbruck auch eigentlich bessere Freunde geworden, also Timon und Graz gegangen und dann haben wir uns eigentlich 2-3 Jahre gar nicht gehört und irgendwann haben wir mal so einen Trip gemacht nach Graz in Besuchen, die Truppe von damals aus dem Auslandssemester. Und da sind wir eigentlich nur so zu sprechen gekommen, dass mir mein alter Job auf die Eier geht, also ich irgendwas selber machen will. Und die immer so, ja, er hat eine Idee, wollen wir das starten? Und eigentlich 3-4 Monate später war dann eigentlich schon losgelegt mit der Idee.
Okay, voll. Sehr schnell.
Also das ist ziemlich schnell gegangen in der Zwischenzeit zwischen unserem Auslandssemester und dem Besuch. Habe ich dann eben daheim, glaube ich, wie die meisten Leute, einfach mal angefangen mit Bitcoin Mining, weil ich es super spannend gefunden habe, auch eben als Investment. Und dann hat es sich auch angeboten durch meinen Dad, der war früher Bäcker und der backt jetzt nur noch einmal in der Woche. Und dann ist seine Bäckerei immer ausgekühlt im Winter. Und er wollte dann irgendwie so eine Stromheizung da reinstellen. Und ich habe gesagt, hey, wir können den Strom mal sinnvoll in Wärme umwandeln, eben mit Bitcoin-Minern. Also was man auch schon viel gelesen hat. Und genau, habe dann angefangen, selber da Bitcoin-Mining in seiner Bäckerei zu betreiben. Und im Sommer wo dann die Bitcoin-Miner sozusagen überschüssig geworden sind, ist dann die Idee entstanden, das Ganze zu dem zu machen, was es heute ist. Also wirklich zu wassergekühlten Bitcoin-Minern, mit dem man dann wirklich das Haus als Zentralheizung erheizen kann. Und genau in dem Zeitpunkt habe ich dann Manu wieder getroffen und dann haben wir gesagt, hey, ist doch eine richtig coole Idee und das rechnet sich für alle. Und dann haben wir gesagt, das verfolgen wir weiter.
Was ist euer Background eigentlich beide? Seid ihr da eigentlich technisch vom Studium aus und vom Background her gewesen oder wie ist das gekommen?
Genau, also ich habe Bau- und Umweltingenieurswissenschaften studiert und habe mich dann sehr auf Bauphysik und Gebäudetechnik spezialisiert. Also ich kenne mich mit Heizungen aus und wie viel Energie Gebäude brauchen und wann es Energie gibt und wann nicht. Mhm. Und habe davor einen handwerklichen Beruf gelernt und dadurch ist eben das Entwickeln und selber rumschrauben relativ leicht gefallen und hat super funktioniert.
Genau. Und hey. Mein Background ist Wirtschaft, also aus der Wirtschaft. Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert, dann der Uni in Innsbruck. Haben dann zwischenzeitlich ein paar Jahre gearbeitet, in Photovoltaikbetrieben vor allem.
Photovoltaik, ja.
Genau. Und dann eigentlich letztes Jahr wollte eigentlich im Master noch, oder wollte, haben im Master angefangen, am MCI eben. Aber der ist mittlerweile auf Eis gelegt, weil wir im Fulltime Startup drin sind.
Als Fulltime. Das ist auch cool. Also ihr seid ja im Incubator-Programm drin, oder? Ihr seid bei Startup Tirol mit dabei, ihr seid, ich glaube, das MCI habe ich auf der Website gesehen, die fördern euch auch. Also das, die ganze Infrastruktur von Tirol eigentlich, die man haben kann für Startups. Ihr habt auch Förderungen bekommen von der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft. Also das Projekt, was ihr da habt, das ist relativ stark unterstützt bereits, ja?
Ja, voll. Also wir haben von mehreren Schienen überall Unterstützung bekommen. Wir sind jetzt über einem österreichischen Startup-Programm bei der AWS.
Seid reingekommen, super.
Ja, voll. Also haben wir eigentlich überall super Unterstützung und dann eben auch über die österreichische Forschungsfördergesellschaft haben wir eine Kooperation mit der Uni und die unterstützen das ganze Projekt auch. Also wir schreiben welche Masterarbeiten und wir betreiben Forschungsprojekte mit denen. Also das ist schon sehr gut gepusht, sage ich mal.
Das finde ich extrem cool, weil nämlich viele Leute haben ja so ein bisschen ein kontroverses Verständnis von dem, was Bitcoin Mining bedeutet. Ja, Bitcoin Mining verstehen viele Leute als sehr hohen Energieverbrauch und es wird auch von vielen Leuten auch so bezeichnet, dass es Energieverschwendung wäre oder sowas, dass man alternative Lösungen hätte, sowas wie Proof of Stake oder DPoS, also Delegated Proof of Stake oder solche Lösungen. Bitcoin ist Proof of Work, das heißt, es braucht diesen hohen Energieverbrauch, dieses hohe Energieinvestment. Ich bezeichne das lieber als Investment oft einmal, weil was es ja macht, ist nicht nur eben die Transaktionen verifizieren, die Blöcke bilden, sondern eben auch einen riesigen Schutz bilden gegen Angriffe von außen, weil dieser Strom, der da eingesetzt wird, der ist wie eine Schutzwand rundherum um das ganze Netzwerk. Also deswegen ist ja Bitcoin so faszinierend in diese Richtung, weil es so extrem sicher ist durch diesen hohen Energieverbrauch. Wie seht denn ihr das grundsätzlich? Wie oft, ihr werdet sich ja auch damit konfrontiert mit der Frage, ist Bitcoin quasi umweltschädlich oder ist es Energieverschwendung oder wie seht ihr das konkret?
Also ich finde, so wie wir das betreiben, in Form von also Wärmeumwandlung und dann Wärmewiederverwendung und auch Bitcoin-Mining zu dem richtigen Zeitpunkt, also wenn der Strom billig ist sozusagen, finde ich, ist es überhaupt keine Energieverschwendung. Im Gegenteil, es hilft uns sogar, die Stromnetze zu stabilisieren sozusagen und arbeitet netzdienlich. Und für das finde ich es eigentlich ein super Anwendungszweck. Und ich glaube auch genau darum steht da die FFG, also die österreichische Förderungsgesellschaft dahinter und auch diverse Universitäten und unterstützen das genau aus dem Grund.
Genau, also wie du schon gesagt hast, Timo, es kommt halt immer darauf an, wie man es macht. Wenn man jetzt irgendwo Öl verbrennt, um Bitcoin zu minen, dann ist es eine andere Sache. Mhm. Wenn man aber die Energie dann trotzdem noch weiterverwendet und gleichzeitig profitiert einerseits das Netz und der Endkunde, weil er die Stromkosten senken kann fürs Heizen, das er eh muss, dann finde ich auf jeden Fall, dass das nachhaltig und sinnvoll ist.
Eben, das ist ein interessanter Punkt auch. Ihr müsst an der Stelle, erklärt uns mal im Detail, wie funktioniert, was ist Servas und wie funktioniert eure Erfindung quasi?
Ja, also unsere Erfindung funktioniert gerade so, dass wir wassergekühlte Bitcoin-Miner nehmen und die bauen wir nachher direkt in dem Gebäude ein, wo wir die Wärme brauchen. Also zum Beispiel bei dir zu Hause, Lukas, oder in deiner Wohnung. Und danach steuern wir die Bitcoin-Miner auch noch so, dass es optimal ist für die, dass du immer Wärme hast, aber auch so, dass es dem Netz dient. Also sozusagen, wenn du PV-Überschuss hast, dann läuft der Miner voll. Und wenn der Strom billig ist, zum Beispiel an der Strombörse oder über Energiegemeinschaften, dann läuft unser Miner auch Vollgas. Also es ist sowohl fürs Netz sehr gut, wie dann auch für deine Geldbörse, oder? Weil du kaufst den Strom billig ein und maximierst somit deinen Ertrag. Und das ist im Prinzip eigentlich unsere Lösung.
Genau. Also wenn man es zusammen oder runterbricht, ist einfach Bitcoin-Miner, den wir ins Gebäude integrieren und über unsere Steuerung optimal steuern, dass am Ende nur zu den günstigsten Zeiten gemeint wird.
Genau. Und die Wärme, die kann dann zwischengespeichert werden. Also jedes Haus hat in der Regel so einen Pufferspeicher oder einen Boiler. Und in den können wir dann die Wärme zwischenspeichern und du kannst es dann verwenden, wenn du es brauchst.
Jetzt, ich habe jetzt eher im Vorfeld ja bei euch schon eine Anfrage jetzt, erstellt, also Testanfrage. Ich habe so in Wien, da wohne ich gerade, jetzt weiß ich bei meiner Freundin, aber ich habe eine Wohnung, die ist eine Altbauwohnung in Wien im zweiten Bezirk. Die hat relativ hohen Verbrauch natürlich, weil sie nicht sehr energieeffizient ist. Wie könnte ich jetzt mit meiner Wiener Altbauwohnung, die wird mit Gas beheizt noch, ich habe auch einen Gasherd drin, also wirklich sehr altes Zeugs drinnen, wie könnte ich von Servas konkret profitieren hierbei? Oder wie würde das aussehen, wenn ich jetzt Kunde wäre bei euch?
Ja, voll. Bei Gasheizungen, gerade in Wohnungen, sind sie oft so Etagenheizungen. Das heißt, die hängt meistens bei dir in der Wohnung. Und wir würden dann zum Beispiel hergehen und einfach die bestehenden Leitungen von dieser Gastherme hernehmen und dort rauffahren mit unserem System und dann sozusagen die Wärme direkt in dein Netzwerk, in deinem Zuhause einspeisen. Und durch das ist es eigentlich ein sehr simpler Einbau in deinem Fall und du könntest dann direkt von Servas profitieren und hättest dann halt keine Gasheizung mehr, sondern du hättest halt Bitcoin-Zentralheizung sozusagen. Dein Gasofen allerdings kann man da leider nicht wegnehmen. Also der
wird ja, das ist eine schwere Aufgabe. Aber ich produziere Einnahmen durchs Heizen und ich sage, das ist kompatibel mit jedem Heizsystem, ja?
Genau, ja. Voll und die, also du hast halt die Anschaffungskosten wie bei der Gastherme auch und die ganzen Einnahmen dafür, also das, was du mit dem Bitcoin Mining verdienst, das bleibt da alles bei dir.
Okay. Und wie verwaltet das eigentlich? Habe ich da eine Wallet, wo die Bitcoin, die gemeinten Bitcoin auftauchen? Wer nimmt das Mining in dem Prozess?
Das Mining übernimmt ja das Gerät, was wir bei dir zu Hause verbauen. Und wir minen dann immer in einem Pool. Also was eigentlich so klassisch ist, ich meine, wenn du unbedingt willst, kannst du auch Solo-Mining betreiben.
Oh ja, dann muss man halt warten, bis man eines Tages Glück hat. Aber es gibt diese Fälle, immer wieder gibt es, ich glaube so letztes Jahr habe ich es zweimal auf Twitter gelesen, ja. Es gab Solo-Miner, die einen Bitcoin-Block gemeint haben. Ja, die werden dann halt sehr gut vergütet, die verdienen halt mehrere hunderttausend, aber das ist halt auch ein sehr, sehr großes Glücksspiel, dass man da dran kommt, ja.
Vor allem, ich glaube, die haben es ja mit Nerd-Minern geschafft, oder? Also mit wirklich kleinen Geräten.
Ja, das auch noch so. Das ist also, das ist wie Glücksspielen quasi, dass du irgendwann ausgewählt wirst. Also irre.
Voll. Aber wo sind wir stehen geblieben? Genau. Und aus dem Pool raus gibt es noch einen Abschöpfungsauftrag. Und da ist einfach die gesamte Leistung, die du sozusagen erbracht hast, die wird vergütet. Und das geht noch mit einem Abschöpfungsauftrag auf deine Wallet.
Ja, also ich brauche eine klassische Wallet und ich bekomme in Form von Bitcoin meine Heizeinnahmen in dem Fall, ja?
Genau.
Das ist ja cool. Also im Prinzip ist es so, also ich sage mal, ich bin jetzt nicht so der Experte in dem ganzen Bereich. Also ich komme als Kunde her zu euch, ich ärgere mich über die hohen Kosten hier, die ich in Österreich habe und ich könnte damit einen Prozentsatz einsparen. Könnt ihr ungefähr sagen, wie groß die Einsparung ist?
Genau, also die Einsparung, die hängt von vielen Variablen ab. Also wichtigster Punkt ist sicher der Strompreis, den man aber auch, sagen wir mal, steuern kann über Börsenstrompreise, über eigene PV-Anlage. Deswegen ist es immer sehr individuell, wie viel das Leute sich wirklich sparen.
Und dafür, für die Zwecke, habe ich auf unserer Website einen Rechner gebaut, wo man die eigenen Parameter eingeben kann, wie groß ist das Gebäude, wie viele Personen wohnen im Gebäude, ist eine PV-Anlage vorhanden, ist keine vorhanden, ist ein Stromspeicher vorhanden. Und dann kriegt man einen Betrag ausgegeben, was man sich mit unserer, mit der Serverzentralheizung einsparen würde.
Ja. Ich glaube, es geht sogar so weit, dass man sich, wenn man PV-Anlage hat, die gesamten Heizkosten spart. Also dann gibt
man PV-Anlage ist Photovoltaikanlage, ja, für die Zuhörer, nicht, dass es jemand überhört. Ja. Also wenn man eine Photovoltaikanlage hat, dann...
Genau, dann geht es teilweise sogar so weit, dass man sich die ganzen Heizkosten spart. Also dass die Einnahmen übersteigen dann sozusagen die Ausgaben für den Strom. Weil ich ja durch das Bitcoin-Mining sogar noch mehr rauskriege, wie wenn ich den Strom einspeisen würde, den Stromnetz. Und dadurch wird es so lukrativ, dass man eigentlich fürs Heizen dann nichts mehr zahlen muss. Und es gibt aber auch die anderen Extreme. Und das ist zum Beispiel, gerade in Deutschland ist es teilweise schwierig, das sind so hohe Strompreise. Wenn man da dann keine PV-Anlage hat, ist es teilweise gleich teuer oder sogar ein bisschen teurer wie jetzt eine andere Heizung. Also es variiert sehr stark von 100% bis 0%, sage ich mal.
Ja, also es... Der ideale Kunde hat also eine Photovoltaikanlage, die er damit verbindet und kann dann einfach auf die Heizkosten in Zukunft pfeifen, weil er macht mehr Gewinn, als er Heizkosten hat. Ich habe auch meinen Bericht hier vorliegen, den habe ich heute gemacht, und der sagt mir, ich habe mehrere hundert Euro. Jetzt in meinem simplen Fall, simple Altbauwohnung mit Gastherme, ich habe mehrere hundert Euro pro Jahr, die ich einsparen würde. Und dann ist es auch über Zeit, also ich habe Investitionskosten ein bisschen, über Zeit rechnet sich das dann, dass ich halt mit dem Bitcoin mehr mache. Und wenn ich ganz viel Glück habe, geht ja der Bitcoin-Preis nach oben auch noch. Das heißt, also ihr rechnet das ist, genau, das ist die Rechnung ist kompliziert. Also es hat viele Variablen, die zusammenspielen müssen. Aber sagt sie also in der Regel, die Leute sparen sich damit einen Haufen Geld über Zeit.
Ja, voll. Also im Schnitt, im Durchschnitt, sind die Anschaffungskosten in 5 bis 7 Jahren gedeckt. Und ab dem Zeitpunkt wird oder verdient man mit dem Heizengeld. Ist die Heizung abgezahlt und macht Profit praktisch.
Ganz interessant, weil nämlich anstatt einfach nur eine reine Ausgabe zu haben, so wie ich jetzt habe zum Beispiel, kann ich ja sogar mit meinen relativ hohen Kosten, die man als Österreicher oder als Deutscher hat, eigentlich ein bisschen darauf hoffen, dass das, was ich hier ermeine, mit Bitcoin produziere hier, dass das sich ja im Preis erhöht über Zeit, wenn ich Glück habe, sehr, sehr stark sind wir sogar über diesen Zeitraum. Also wenn wir jetzt sagen würden, wenn wir 7 Jahre in die Vergangenheit schauen, wenn wir davon ausgehen, dass Bitcoin im Schnitt immer steigen würde, davon gehen wir ja aus im Podcast, weil wir glauben ja dieses Bitcoin Power Law Model, und Bitcoin ist ja jetzt seit 2024 langsam in Mainstream angekommen durch die ETFs und durch die großen DRTs, diese Digital Treasury Unternehmen, so wie Michael Saylor, der mit Strategy immer Bitcoin kauft, oder Bitmain und andere Unternehmen, aus die auch andere Kryptowährungen kaufen und langfristig halten, oder die USA, die ja über 200.000 Bitcoin als strategische Reserve jetzt halten, dass man davon ausgeht, dass halt über lange Zeit der Bitcoin-Preis immer steigt. Wenn wir jetzt sagen, wir gehen 7 Jahre in die Vergangenheit, dann, was war denn der Preis damals? Müssen wir nachschauen. Aber wenn ich vor 7 Jahren angefangen hätte, schon mit Servers zu meinen nebenbei, dann würde ich ja sehr, sehr gut aufsteigen. Da hätte ich ja das Vielfache jetzt mir erspart, ja.
Dann wäre es sehr gut ausgestiegen, ja, auf jeden Fall.
Ja. Okay, und so, wo steht ihr aktuell mit deinem Projekt? Also ihr seid gerade bei der Aufnahme im Incubator, da ist das so ein schöner Raum, wo getüftelt wird, das ist diese Werkstatt hier, die sieht man im Hintergrund auch ein bisschen bei euch. Und wo steht ihr aktuell, wollte ich mal fragen damit.
Also wir haben die Prototypenphase, sagen wir mal, abgeschlossen. Wir haben erst die ersten Anlagen eingebaut, die stehen alle in Vorarlberg. Da heizen wir mittlerweile mehrere Mehrfamilienhäuser. Und bei denen ist so, einer hat eine Wärmepumpe und eine Stückholzheizung, glaube ich, verbaut. Der andere eine Gasheizung und Stückholzheizung. Und haben beide eine Photovoltaikanlage. Und da ist so, dass wir von Mai bis Oktober die anderen Heizsysteme komplett ersetzen können. Und im Winter, in Wintermonaten, da reicht die Sonne allein nicht aus, Es ist aber so, dass wenn die Sonne scheint, da heizt es über den Bitcoin-Miner. Das steuert sich alles automatisch. Und diese Tests liefen das ganze letzte Jahr und haben keine Ausfälle, also keine wirklichen Probleme festgestellt. Deswegen ist auch jetzt offiziell an den Markt gegangen.
Ja, Sie müssen da recht früh. Also ihr seid ja noch in der Gründung, so da hast du vorab gesagt, oder? Gründet jetzt erst so richtig? Genau. Und ihr forscht noch an einigen Themen, habt ihr erwähnt. Wie geht es da weiter bei euch in nächster Zeit?
Also Gründung ist momentan halt nur ein Einzelunternehmen. Also das haben wir schon länger gegründet. Und jetzt ist nur noch Umgründung in FlexCap. Ja. Also das ist diese neue GmbH sozusagen für Startups. Also in die Richtung ist schon gesettelt. Und ich würde auch sagen, wir schauen jetzt eher, dass wir wirklich in die Vermarktung von dem Produkt gehen und sind da wirklich an der Marktreife. Und die Sachen, was noch die Forschung betreffen, das sind eher so Optimierungsgeschichten. Also man kann so mit Steuerung und Regelungstechnik noch sehr viel optimieren. Also gerade hingehend auf Prognosen, sage ich mal. Also dass ich prognostiziere, wie viel Wärme wir morgen brauchen. Ich prognostiziere, wie viel Sonne, also wie viel PV-Ertrag wir morgen haben. Und ich prognostiziere, was die Strompreise morgen sind an der Strombörse. Und durch das weiß ich dann schon im Vorhinein, wann mein Gerät läuft und kann diese Zeiten dann optimieren. Und durch das holt man halt nochmal mehr Geld raus. Und genau, und was wir noch arbeiten, ist zum Beispiel am Regelenergiemarkt. Also das ist auch noch Forschung, wo wir auch mit anderen Firmen oder besser gesagt Konzernen und Energiebetreibern zusammenarbeiten. Und das wäre noch so gedacht sogar, dass wenn die Stromnetze überbelastet werden in Österreich, dann würden wir auch unsere Geräte anschmeißen und das ist auch wieder am Energieregulierungsmarkt, also sozusagen wird das auch wieder vermarktet als Leistung und für das kriegen wir dann wieder Geld. Also sozusagen, dass man das Netz stabilisiert, bekommt man dann Geld und das für seine Heizung eigentlich. Also das sind dann so unsere Forschungsthemen, aber momentan ist Fokus sehr stark eben auf Markt und Markteintritt.
Klingt ja mega spannend, was ihr da so in der Hinterhand schon habt. Also weil gerade dieser Ausgleich von diesem Angebot und Nachfrage, diese Überbelastung oder Unterbelastung des Stromnetzes, also wie genau kann man sich das vorstellen bei euch?
So, wir haben in Österreich oder generell das Problem, dass sehr viele PV-Anlagen da sind, was ja einerseits gut ist. Aber die produzieren halt immer zur Mittagszeit am meisten, vor allem im Sommer. Und zu der Zeit ist niemand zu Hause und verbraucht den Strom nicht. Das heißt, in der Zeit ist das Netz überlastet. Und es ist praktisch zu viel Strom im Netz, wodurch das Netz das nicht aushält. Und das ist auch der Grund, wieso die Einspeisevergütungen für die PV-Anlagen immer weiter sinken, weil eben zu viel Strom zu diesen Zeiten da ist. Mit diesem über den Regulierungsmarkt können wir in den Zeiten sozusagen heizen, wo zu viel Strom im Netz ist und meinen auf der anderen Seite Bitcoin, was dem Kunden gehört und werden dann noch vom Netzbetreiber bezahlt für das, dass wir den Strom abnehmen, dass er kein Problem hat mit der Netzstabilität, damit es zu keinem Blackout kommt.
Ja, das ist ja mega spannend, weil da ist ja wirklich so eine Nische da, wo also es wird zu viel Strom produziert zum falschen Zeitpunkt und das wird produktiv eingesetzt in die Sicherung des Bitcoin-Netzwerkes und in der Erzeugung von neuen Bitcoin.
Und gleichzeitig heizen teilweise einer von unseren Kunden heizt damit im Pool im Sommer.
Ja. Im Pool, okay. Also. Ja, mega spannend. Also ich bin persönlich ein großer Fan davon, wenn man das wirklich so Bitcoin in dieser Praxis gut einsetzt, gerade bei so einem Thema, was bei uns in Österreich ja gerade so inflationstreibend ist auch, oder mühsam ist. Die Kosten steigen ja sehr stark. Ich habe gerade hier bei selektiv.at, eine super Quelle für solche Sachen, super Grafiken immer, hier ein Shoutout an Christoph Hofer, Freund von mir, der macht diese tollen Grafiken. Da sieht man diese Netzentgelte zum Beispiel, die steigen ja in 2026. Wir haben ja nicht genug Inflation, es muss ja noch mehr steigen hier. Gas steigt im Schnitt 18,2%, Strom 1,3% im Schnitt österreichweit. Aber so Dinge wie in Kärnten zum Beispiel 35% teurer. Netze gelten für Gas. Im Fall von Tirol 9,1%. Im größten Markt Wien 17,3%, also das bin auch ich wieder betroffen als Kunde von Gasanbietern. Also ich sollte eigentlich schon überlegen, ob ich nicht Kunde von Servas werde, vermutlich. Ja.
Vor allem Gasnetzpreise werden, glaube ich, noch massiv steigen. Also dieses Jahr, weil da gerade so viele aussteigen aus Gas, verteilen sie halt die Netzkosten auf die restlichen, die noch dabei sind. Und durch das wird es zwingendermaßen immer teurer.
Also da kann ich mich schon voll freuen auf die nächsten Jahre, weil die Netzgelder sind ja so ein Ding. Es ist ja so ein Kuchen, der sich aufteilt auf die Leute, die drin sind. Wenn jetzt ganz viele, jetzt wird ja gefördert, dass man aus dem Gas aussteigt noch.
Ja. Wieder.
Das ist ja ganz wichtiger für die Umwelt und so weiter. Wie gesagt, ich habe es halt nur, weil es halt ein uralter Altbau ist, den wir eh gerade renovieren, aber. Ja, also das wäre ganz spannend zum Beispiel zu wissen, sowas, dass wenn mich hier höhere Kosten erwarten, lohnt sich ja vermutlich auch das Investment in Servas über Zeit mehr für mich als Altbau-Immobilienbesitzer.
Was da vielleicht noch dazu kommt, eben in Altbau, da ist oft das Thema, dass wenn jetzt in der Stadt bist, dann ist es sowieso noch mal schwieriger mit Wärmepumpen, weil sehr viel unter entweder Denkmalschutz steht oder die Infrastruktur oder das Gebäude einfach sehr schlecht gedämmt ist. Und alte Heizkörper verbaut sind. Und mit unserem System, das schaffen wir, weil wir die hohen Vorlauftemperaturen schaffen, kann man ohne Umbauten in einen Altbau einfach das System integrieren, muss nichts sonst renovieren und hast eine Heizung, die gleichzeitig noch Geld verdient.
Das sollten viele Leute eigentlich wissen jetzt. Für viele Leute in Österreich sehr relevant, weil man muss ja irgendwas tun, weil es wird ja nicht besser in nächster Zeit, wenn ich mir das so anschaue. Wir hatten ja gerade diesen Anschlag hier quasi auf das Stromnetz in Deutschland auch. Das ist auch heftig, ich weiß nicht, was ihr davon haltet, aber ich lese ja nochmal alles durch, was ich so heute dazu gelesen habe.
Ja, das ist heftig. Das ist vielleicht auch ein Punkt, den wir oft als Kritik oder Anmerkung kriegen, was ist, wenn der Strom ausfällt?
Genau, was ist dann?
Dann funktioniert die Heizung nicht. Aber was halt der Punkt ist, in dem Fall funktioniert keine Heizung, weil jede Heizung hat eine Pumpe dabei, die das heiße Wasser durch die Wohnung pumpt. Und wenn der Strom da ist, dann funktioniert die Heizung auch nicht.
Gut, das ist das Argument, das man auch bei Bitcoin immer wieder hört. Was machst du wenn der Strom ausfällt? Ja. Genau. Wenn der ganze Strom auf der Welt ausfällt, dann haben wir größere Probleme. Außerdem ist das kein Problem mehr, weil wir schicken jetzt einfach über Starlink die Bitcoin hin und her. Über Satellit geht es ja schon lange. Es geht sogar über Morsecode, also bitte. Jetzt muss ich die Chance mit euch nutzen auch an der Stelle. Heute in der Früh hat ein Freund mich informiert. Der ist nämlich ein kleiner Energieunternehmer. Der hat eine so PV-Anlage, die er betreibt mit einer kleinen GmbH. Und der produziert so 210 KWP pro Jahr und der hat heute gesagt, wegen dem Billigstromgesetz in Österreich, das er jetzt in Kraft ist, 2026, überlegt er sich aufzuhören damit. Jetzt, wie sind da eure Einschätzungen zu dem Billigstromgesetz? Wie sind da die Lage generell in Österreich 2026 so? Was tut man da am besten jetzt?
Ja, also voll, ich glaube, das ist das, was viele betrifft und warum wir das auch genau auf PV-Anlagenbetreiber ein bisschen fokussieren. Was da passiert ist ja, sie haben es jetzt eigentlich die letzten Jahre immer gefördert und alle dazu gepusht, sozusagen PV-Anlagen zu bauen. Und jetzt wird es ja irgendwie gerade ein bisschen fallen gelassen. Also die Einspeisevergütungen sinken und jetzt wollen sie eben auch noch Netzgebühren erheben, die dann auch dynamisch sind. Also heißt wieder, wenn alle einspeisen und das Netz überlastet ist, dann sind die Netzgebühren höher. Und das kann dann sogar so hoch steigen, wie bei deinem Kollegen, dass es sich sogar gar nicht mehr rentiert. Und ich glaube, da haben sich dann schon so viele Leute aufgeregt, dass sie es jetzt mittlerweile so machen, dass sie das für private, kleine PV-Anlagen wollen sie es ja auskoppeln. Aber dein Kollege, der da ja GmbH hat mit 210 kWp, also Kilowatt Peak, für den wird es ordentlich scheiße, weil bei ihm trifft es einfach voll zu. Er kommt da sicher nicht raus aus der Regelung und
dann kann es sein, dass er ja, mehr Netzgebühren zahlt für den Strom, wo er einspeist, wie dass er Einspeisevergütung kriegt. Und das nächste ist ja auch noch zum Beispiel die ganzen Energie- oder Netz-, ja, Energiebetreiber oder Energieversorger. Zum Beispiel in der Steiermark haben sie ja letztes Jahr einen Haufen Leute einfach von 0 auf 100 gekündigt und gesagt, hey, ihr
habt keinen Einspeisevertrag
mehr.
Ja.
Und das sind halt einfach Dinge, die hätte man nie gedacht, oder damals. Also, ja, hat man alle gesagt, kauft eine PV-Anlage, finanziert es auf 15 Jahre und passt schon.
Ja, seit vielen, vielen Jahren hört man das. Wir haben das auch so bei uns mal überlegt, bei Immobilie, wo es sehr lukrativ geklungen hat. Und jetzt auf einmal kommt aus nirgendwo eine totale Kehrtwende. Und wenn du da dich auf die Regierung da verlassen hast, ja, die fördern das, die wollen das gefördert haben, dann schaust du jetzt ein bisschen durch die Finger oder ein bisschen so, die ziehen da ein bisschen da die Rugpullen dich, um es in Kryptosprache zu sagen.
Ja. Also ich war ja genau in dem Bereich tätig. Das ist jetzt 3 Jahre her mittlerweile, als ich da angefangen habe. Und da war immer so, ja, privater Haushalt, der kauft sich eine PV-Anlage für 20.000 Euro, 25.000 Euro und hat dann die Rechnung vorgelegt, kriegt, ja, schau, das sind die Einspeisevergütung, die du kriegst.
Ja.
Und der ist halt auf 20 Jahre konstant gerechnet. Und dann amortisiert sich die Anlage nach 8, 9, 10 Jahren vielleicht. Und das ist schon jetzt nicht mehr der Fall. Und das wird sich wahrscheinlich bei vielen, so traurig das ist, gar nicht mehr rentieren. Die haben jetzt eine teure PV-Anlage, stottern einen Kredit ab dafür.
Ja.
Andererseits ist es gefördert worden, alle wurden reingepusht. Und 2 Jahre später, ja, sorry, jetzt ist es halt so. Weil der Staat, oder weil sie es verschlafen haben, das Netz auszubauen. Was der einzige Grund ist, weil das Netz einfach zu schwach ist.
Ja. Okay, und jetzt müssen die Leute, die sie motiviert haben, in diese Richtung zu gehen, Geld zu investieren in die Richtung, die müssen jetzt die Zeche zahlen, quasi.
Voll, oder? Und dann kommt wieder irgendwie ein Energieberater daher und sagt dann, hey, ja, du musst jetzt eine Batterie einbauen, die wieder das gleiche kostet wie deine PV-Anlage vor 2 Jahren. Und dann hast du wieder einen Invest vor dir und hast sozusagen gar keine andere Möglichkeit, weil sonst verschenkst du deinen Strom. Und das haben wir schon auch bei unseren Kunden gesehen, dass da eigentlich teilweise sehr viel Wut da ist. Und also manchen ist echt darum gegangen, einfach nur nichts mehr einzuspeisen. Denen war das gar nicht so wichtig, dass sie da jetzt irgendwie Geld kriegen, sondern die wollen einfach dem Netzbetreiber sozusagen keinen Strom mehr schenken.
Und ja.
Für die ist das eine super Alternative, oder? Also bei uns haben sie wieder die Einspeisevergütung, die sie damals versprochen gekriegt haben und sind wieder happy. Also das funktioniert sehr gut.
Und? Das heißt, die hätten eine wirkliche Alternative, wenn sie mit Servers zusammenarbeiten, wenn sie zu euch kommen und sagen, hey, ihr habt jetzt hier dieses geplante Einkommen verloren, ihr könnt jetzt aber Alternative finden hier, indem ihr Bitcoin meint mit unseren Geräten und euch damit auch die Heizung ersetzt.
Ja, genau. Ja? Also so sehen wir es auch zum Teil, oder so sehen wir es auch. Wir sind in einer ähnlichen Preiskategorie wie jetzt der Stromspeicher für ein Einfamilienhaus. Und wir speichern den Strom, sozusagen wir nehmen PV-Strom her und speichern jetzt nicht den Strom 1:1, sondern wir speichern die Energie in Wasser. Das heißt, jeder hat einen Pufferspeicher stehen zu Hause und wir speichern einfach da den Strom rein, was auch wieder den Vorteil hat, dass man viel mehr speichern kann zu einem günstigeren Preis und gleichzeitig profitierst eben oder kriegst gleiche raus wie fürs Meinen, wie wenn du den Strom ans Netz verkauft hättest.
Also mein Kumpel, der sich heute in der Früh sehr geärgert hat und auf WhatsApp geschrieben hat, er muss jetzt, Österreich hat ihn quasi, er hat es sehr, sehr streng formuliert, Österreich hat ihn reingelegt quasi und er will das jetzt verkaufen. Dem sage ich jetzt am besten, hey, ich habe heute einen Podcast aufgenommen mit 2 jungen Typen aus Tirol, die kennen sich da sehr gut aus und die haben eine echte Alternative für dich, wo du jetzt wieder langfristig auch damit Geld machen kannst.
Ja. Vor allem, ich glaube, was noch cool ist, was viele nicht wissen, in Österreich gibt es ja auch ein paar, oder in Europa kommt es eh überall, dass man solche Energiegemeinschaften bilden kann. Und die sind ziemlich cool, weil dann könnten wir zum Beispiel mit deinem Kumpel eine Energiegemeinschaft machen und könnten ihm dann den Strom von seinen PV-Anlagen abkaufen, sozusagen, und das dann noch bei dir in deiner Wohnung dann verheizen. Und dann ist er eigentlich für alle Win-Win, oder? Du zahlst weniger für den Strom, er kriegt mehr für seine Einspeisevergütung und der Strom wird eigentlich direkt verwendet. Also das Netz wird nicht zusätzlich belastet. Und das ist eigentlich ein super, super Ding, sage ich mal.
Also super Möglichkeit.
Wie genau funktioniert das? Also Energiegenossenschaften sind das, oder wie ist das?
Energiegemeinschaften heißt das.
Gemeinschaften, ja.
Das ist so, das glaube ich, per Gesetz ist es so, von der EU beschlossen, dass das jedes Land kriegen muss in Europa. Und Österreich ist da mal vorne dabei, tatsächlich vor Deutschland. Oh. Und das funktioniert so, dass man dann abhängig von der Netzebene, also wie weit entfernt dein Kollege wohnt, bin ich in unterschiedlichen Kategorien. Also bin ich entweder eine lokale Energiegemeinschaft, regionale Energiegemeinschaft oder Bürgerenergiegemeinschaft. Bürgerenergiegemeinschaft geht über ganz Österreich. Und ein weiterer Vorteil ist, also den Strom kann in jeder Gemeinschaft umsonst austauschen, aber die Netzgebühren, die variieren. Und das heißt, umso näher dein Kumpel bei dir daheim ist, umso mehr sparst du dir. Und das geht halt hoch bis zu 65% kannst du dir sparen von den Netzgebühren. Das heißt, du zahlst dann weniger einer für Stromnetz und zahlst weniger für den Strom. Also das ist echt eine sehr lukrative Möglichkeit, sage ich mal, sein Gebäude dann zu heizen, und für deinen Kumpel wäre es eine super Möglichkeit, seinen Strom zu verkaufen.
Sagen, das gefällt mir ganz gut. Der Staat Österreich, der legt uns ja viele Steine in den Weg, aber ich habe es da wirklich etwas gefunden, wo man diese Steine ein bisschen auf die Seite schieben kann und wirklich echte Alternative bietet damit. Das klingt echt super.
Na, das ist echt cool, vor allem weil man den Großen da ein bisschen zu den Wind aus den Segeln nimmt, oder? Also wir haben echt mit vielen Energiekonzernen geredet und die verdienen sich ja den Arsch ab, wenn wir alle einspeisen zu dem Zeitpunkt, wo die Strompreise negativ sind. Wir kriegen alle nichts für
die sind zufälligerweise auch im staatlichen Besitz sehr oft.
Ja? Ja, das stimmt. Das stimmt, die sind echt oft verstaatlicht und keine Ahnung, pumpen dann zum Beispiel mit dem billigen Strom da das Wasser wieder hoch in die Pumpspeicherkraftwerke da in Tirol und lassen es dann wieder runter und verkaufen es als Spitzenstrom. Und wir zahlen noch alle dafür und zahlen noch einer für den Netzausbau. Und ich finde, so kann man einfach Gemeinschaften bilden, kann da umsonst den Strom hin und her schicken und kann sich da selber was bauen und ist ein bisschen unabhängiger von dem Ganzen.
Ja, also liebe Leute, an dieser Stelle, ich sage gleich mal, einige von diesen Dingen werden wir auch in der Episodenbeschreibung verlinken. Da werden wir ein paar Links zusammentragen, wo man sich das genauer anschauen kann. Auch natürlich die Kontaktdaten zu Servas, auf jeden Fall, dass ihr euch da melden könnt. Es klingt wirklich so, als hättet ihr jetzt 2026, ist einiges schlechter geworden für euch, aber ihr habt hier eine echte Alternative. Und es hat mit Bitcoin zu tun, was mir natürlich extrem gefällt. An der Stelle noch eine weitere Geschichte von meiner Seite, auch wieder ein Kumpel von mir, der hat bei einem ganz großen Energieunternehmen in Österreich lange gearbeitet, arbeitet immer noch dort, und der hat in seinem Job relativ viel so Stunden, wo er einfach nur monitort, wo er nur da sitzt vom Computer und warten muss, bis was passiert, und der hat sich dann viele Bitcoin-Podcasts reingezogen, also mehrere Stunden am Tag, das war ja vor ein paar Jahren so, 2021 in der Gegend, habe ich mit ihm viel darüber geredet, der war dann voll fasziniert, wollte unbedingt alles in Bitcoin investieren, was er hat. Und der hat eben bei diesem Energieunternehmen gearbeitet. Und der hat, glaube ich, jahrelang dann versucht, sie dazu zu bringen, selbst Überschussenergie zum Beispiel in Bitcoin-Mining zu investieren, also dass sie Bitcoin-Mining betreiben. Aber natürlich ist es ein österreichisches Unternehmen, ist im staatlichen Besitz und so weiter. Ein großer Betreiber, sehr groß und langsam. Und ich glaube, Bitcoin einfach nicht aufgeschlossen, vor allem mit diesem Ruf, den Bitcoin-Mining hat, dass es Energieverschwendung wäre und umweltzerstörerisch. Aber ich glaube, in der Zwischenzeit hat sich einiges getan, weil wir wissen ja auch zum Beispiel so Dinge wie, dass der Großteil der Energie, die verwendet wird zum Bitcoin-Minen, ist ja bereits nachhaltige Energie, ist ja bereits grüne Energie. Ist ja nicht mal so, dass da in China irgendwelche Kohlekraftwerke verwendet werden, sondern Wasserkraft und Windkraft sind ja so günstiger. Wie ist denn das aus eurer Sicht? Was bekommt ihr da so mit? Öffnet sich da immer mehr gegenüber Bitcoin-Mining?
Ja, voll. Also lustigerweise kennen wir Energieunternehmen. Das ist, glaube ich, ein anderes, wie du gerade erwähnt hast. Mhm. Und bei denen ist es wirklich schon spruchreif. Also die werden das jetzt mal umsetzen in der Pilotierungsphase und werden dann wirklich Überschussstrom mit ihren Bitcoin-Minern verheizen. Und ja, ich finde es eigentlich relativ lustig, dass jetzt schon staatliche Konzerne sozusagen, also Energieunternehmen, auf sowas einsteigen. Und ja, zeigt einerseits auf, wie groß das Problem ist mit, sag ich mal, Überschussstrom. zeigt aber auch andererseits, wie weit es eigentlich Bitcoin-Mining schon geschafft hat. Also wenn es jetzt echt in den
Start
reinkommt. Ja. Ich finde, das wäre ein sehr wichtiger und sehr, sehr großer Schritt für Bitcoin-Mining. Also wenn es dann so Akzeptanz findet, dass das sogar ja, staatliche Konzerne machen, wäre echt cool.
Sieht das ja wirklich so aus, wenn wir ein bisschen einen Ritterschlag, ja. Also Bitcoin erlebt ja diese Ritterschläge in letzter Zeit öfter. 2024 die Exchange-Traded Funds, die ETFs in den USA. 2025 ist ja das, ja, wir sehen, die größten Investmentunternehmen der Welt investieren jetzt in Bitcoin. Das heißt, das Morgan Stanley, einer der Großbanken in Amerika, machen ein Bitcoin-ETF und so weiter. Es wird immer mehr in den Mainstream geraten. Also die erste Zentralbank in Europa, in Tschechien, hat Bitcoin gekauft. Die Kasachstan wird es gemeint und gekauft. In Dubai und so weiter, die Vereinigten Arabischen Emirate, dort kaufen sie Bitcoin. Bhutan stellt ja auch Bitcoin her. Kennt ihr sicher das Bhutan-Beispiel, die ja insgeheim sehr, sehr viele Bitcoin gemeint haben, weil sie so viel Überschuss hatten. Die haben ja billigen Strom und viel davon, haben Bitcoin gemeint. El Salvador, USA, wie gesagt, hat diese strategische Reserve. Also es kommt immer mehr im Mainstream an. Es ist gut zu hören und sehr interessant zu hören, glaube ich, dass auch hier so schon große, träge Energiekonzerne auch in Bitcoin-Mining einsteigen. Weil das heißt ja nichts anderes wie, dass es sich lohnt, dass es Sinn macht.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und liebe Leute, an dieser Stelle ein ganz großes und herzliches Dankeschön an Bybit, unser offizieller Partner bei Die Kryptologen. Bei Bybit handelt es sich um die zweitgrößte Kryptobörse der Welt. Die haben ihr europäisches Headquarter direkt hier bei uns in Wien. Bei Bybit findet ihr ein ganz breites Angebot an verschiedensten Kryptodienstleistungen für Einsteiger und erfahrene Nutzer. Schaut bei Bybit vorbei, den Link dazu findet ihr in der Beschreibung der Episode. Dankeschön und weiter geht's. Ich wollte dann mit euch noch darüber sprechen, das große Thema unserer Zeit ist ja quasi die Energiewende und das ist ja das Thema, was viele bedrückt in der Welt, weil die Kosten sind hoch und Unternehmen leiden darunter unter hohen Strompreisen, unter hohen Energiepreisen. Die Energiewende, was könnt ihr dazu sagen? Welche Rolle, glaube ich, könnte Bitcoin Mining in der Energiewende spielen und wie könnt ihr da als Servers mit unterstützen?
Vielleicht so, also meine generelle Ansicht zur Energiewende ist schon so, dass es was Wichtiges ist. Also gerade wir sind ja die junge Generation. Ich fände es eigentlich ziemlich cool, wenn wir in ein paar Jahren noch mehr Schnee hätten wie jetzt.
Ja. Und sehr kalt.
Genau, finde es prinzipiell was Gutes. Teilweise, wie wir es machen, also wie wir vorher schon gesagt haben, dass wir es verkacken, ist halt ein bisschen schlechter. Aber ich finde, genau da kann halt wirklich Bitcoin wieder eine Alternative sein und sozusagen was Gutes machen. Also umso mehr wir jetzt auf Erneuerbare gehen werden, also heißt Photovoltaik, Wind, umso mehr werden unsere Netze halt belastet werden. Und anstatt dass wir das Netz ausbauen und immer mehr Geld für Netzgebühren zahlen, finde ich es cooler, wenn wir dann irgendwo wirklich Bitcoin-Mining-Farmen bauen und oder jeder Bitcoin-Zentralheizung daheim hat. Und die läuft halt dann, wenn gerade viel Strom im Netz ist. Und durch das wird einfach das Netz dann entlastet. Es muss nicht so viel in Netzausbau gesteckt werden und ja, einfach alle profitieren. Man hat dann eine günstige Heizung daheim und darum finde ich auch, dass Bitcoin Mining dort ein großes Potenzial bietet.
Vor allem abgesehen von Privathaushalten, wo es sehr spannend ist, ist Schwimmbäder oder öffentliche Einrichtungen, die einfach konstant sehr viel Wärme brauchen. Und genau da der Strom, wenn du da Bitcoin Miner hinstellst und dann verbrennst du einen überschüssigen Strom, stabilisierst das Netz gleichzeitig aus günstiger Wärme und verdienst dabei noch Bitcoin, also machst du Bitcoin. Was auch wieder auch der Staat profitieren kann, wenn er es in jedes Altersheim, in jede Schule mit einem überschüssigen Strom verwendet. Also da kann Bitcoin Mining sicher einen großen Teil dazu beitragen.
Ich glaube, das Problem für die Energiewende wird nicht, dass wir genug Strom haben, sondern dass wir Strom zum richtigen Zeitpunkt haben.
Zum Zeitpunkt, ja, genau. Ja.
Und da ist halt Bitcoin-Mining super. Also ich meine, für das Bitcoin-Netzwerk könnte man sagen, kann es kritisch sein. Aber ob jetzt da in Österreich die Bitcoin-Miner in dem Moment laufen oder nicht, ist, glaube ich, egal. Also wenn es dann einfach auf der ganzen Welt so wäre, dann wird immer irgendwo gerade zu viel Strom sein und irgendwo werden immer Bitcoin-Miner laufen. Also glaube, es ist unproblematisch fürs Netzwerk.
Die andere Frage, die mir gerade einfällt in dem Thema, ist das große Thema unserer Zeit ja quasi. Jetzt ist, wenn du gerade sagst, ihr seid die junge Generation, das richtig große Thema, was jetzt auf uns zukommt, ist ja KI. Und KI wird eine brutale Revolution darstellen. Und KI wird, damit sie das kann, diese Revolution, extrem viel Energie verbrauchen müssen. Das muss ja irgendwo herkommen. Also in die USA, da bauen sie ja Atomkraftwerke nach Atomkraftwerk. In China bauen sie Kohlekraftwerke und auch Atomkraftwerke. Wie seht ihr eigentlich den Einfluss von KI und diesen extremen Strombedarf, der auf uns zukommen wird?
Ja, also wir möchten da, glaube ich, auch ehrlich sein, und dieser ganze KI-Hype ist ja, der ist ja lukrativ, sonst würden das nicht so viele machen. Also da ist einfach ein riesen Geschäftsfeld dahinter, und für uns bietet sich das natürlich auch an, dass wir dann sozusagen keine Bitcoin-Miner mehr verbauen, sondern KI-Server. Und
E-Server, ja.
Genau, in die Richtung sind wir auch ein bisschen forschen, sage ich mal, und Prototypen bauen und schauen, wie wir uns da implementieren könnten. Also das ist ja das Gleiche wie bei Bitcoin-Mining. Es braucht auch viel Strom.
Ja.
Und die Abwärme davon kann genauso verwendet werden. Also das ist ja alles, was ich in Form von Strom reinstecke, kann ich in Form von Wärme wiederverwenden. Und das ist einfach unser prinzipieller Ansatz. Und wir sehen das genauso, dass KI für uns auch lukrativ sein könnte als Unternehmen.
Ja, also wie du angesprochen hast, Stromverbrauch, der explodiert, weil wir uns da eben beschäftigen, auch mit Marktanalysen, ob das nächste Geschäftsfeld für uns ist, weil wir unsere Kühlung eigentlich auch anstelle von Chips fürs Bitcoin-Mining verwenden wir Chips für KI-Anwendungen und können die Wärme gleichzeitig zum Heizen verwenden. Also das Prinzip ist dasselbe. Wegen Stromverbrauch, der ist jetzt schon höher als der Stromverbrauch von Österreich und Italien gemeinsam, der nur von Server verwendet wird.
Und der weltweit.
Ja? Weltweit, genau. Ja. Der wird sich in den nächsten 10 Jahren vervierfachen, laut Prognosen. Und das Absurde ist ja in dem Fall, dass über 30% von Serverenergie nur fürs Kühlen verwendet wird. Also ja. Da laufen irgendwelche Ventilatoren die ganze Zeit durch, nur dass die Wärme wegkommt.
Ja.
Das heißt, wenn du die Server einfach zum Heizen verwendest, dann sparst du schon mal 30% ein, und auf der anderen Seite sparst du nur das ein, was fürs Heizen brauchst, und verwendest die Energie für was eh gebraucht wird, fürs KI,
ja,
für
ja.
KI-Anwendungen.
Das ist ultra spannend, weil das ist ganz interessante Mathematik. Und wir verschwenden ja wirklich viel Potenzial aktuell, das wir nicht nutzen in die Richtung, weil wir machen Serverfarmen, Datenfarmen, Datencenter, und ja, wenden sehr viel Energie darauf auf, dass die gekühlt sind oder dass sie am besten eh schon in kalten Orten auf der Welt stehen, wenn es geht. Der Elon Musk will ja sowieso KI im Weltraum schießen. Also du machst die Berechnungen für KI, die du eh machen musst, im Weltall oben. Er schießt ja mit SpaceX, mit seinen Satelliten nach oben. Dort oben gibt es unendlich Energie von der Sonne, kannst du mehr nutzen, und du brauchst nicht kühlen, weil Weltall sowieso kalt ist, oder?
Ja. Das ist geil. Ja, vermutlich ein besserer Ansatz, wie die Japaner haben. Die wollen es im Meer versenken.
Mhm.
Genau, und da ist ja danach kalt. Aber man muss halt noch Strom hinschicken.
Wo ist halt das Problem? Warum macht man nicht alle diese Dinge in Alaska oder in Grönland bald, im 51. Staat der USA?
Ja, ich glaube, es geht eh schon in die Richtung, dass die Datencenter tendenziell da gebaut werden, wo es kälter ist. Also in Skandinavien, in Irland ist auch sehr, sehr viel, wo Datencenter stehen. Und ja, das ist sicher ein guter Ansatz. Aber glaube ich aber jetzt in den Zeiten auch kritischer wird, wie sicher ist das, wenn da ein riesen Datencenter steht, wo alles ist, da wirfst du eine Bombe drauf.
Ja.
Ist sicher suboptimal in dem Fall. Also ich glaube, so dezentrale Sachen, die werden immer gefragt, da auch in Zukunft.
Ja. Oder es gibt ja aber schon auch viele Datencenter, die ja sogar in die Wüste gebaut werden, und dann...
Ja, halt, wie kommt das?
Ich glaube, das ist halt einfach, weil da dann... Also die haben ja ihre Kosten, Und das sind halt die Stromkosten und die Kosten für Infrastruktur und für den Grund. Und das ist halt vermutlich einfach irgendwo in der Wüste in Texas, ist das halt einfach arschbillig. Die haben viel Strom, die haben viel Gas. Ja, die bauen es dann halt einfach dahin und verbrennen dann das Gas und betreiben dann damit ihre Serverzentren, einfach weil es billig ist. Und ja, dann brauchen sie halt anstatt 30-40% zum Kühlen von dem Serverzentrum, aber es ist ihnen halt scheißegal. Und ja.
Es lohnt sich netto runter, ja, okay.
Und die Abwärmenutzung, die ist ihnen ja sowieso egal. Also ob die genutzt wird oder ob die Wärme rausgeht, ist, ja, passt schon. Und alle wollen halt irgendwie hyperscalen und riesen Datenzentren bauen.
Ja. Ja, an der Stelle könnte man die Abwärme nutzen, sagt ihr.
Ja, voll. Also es gibt ja diese Ansätze, man liest es, glaube ich, immer wieder, dass Abwärme von Serverzentren genutzt wird. Wir haben da mehr recherchiert darüber und so und wirklich mal alles zusammengefasst und es ist irgendwo zwischen 1-2% wird genutzt.
Okay,
der Rest
okay.
wird echt runtergekühlt, muss aktiv runtergekühlt werden und verbraucht sogar Energie zum Kühlen.
Yeah. Ja. Ineffizient.
Sehr.
Was kann man da machen?
Ja, also unser Ansatz ist halt da ein bisschen der wieder bessere Kühltechnologie, also gleich wie wir es bei den Bitcoin-Miner gemacht haben, selber Kühlkörper entwickeln, selber das dann besser runterkühlen und die Wärme dann vor allem mit der richtigen Temperatur abgreifen, sodass wir es dann direkt weiterverwenden können. Und das wäre bei solchen Datenzentren eigentlich sehr, sehr spannend. Also da gibt es ja dann auch unterschiedlichste Anwendungsfälle. Und ja, wir sind zum Beispiel schon in Innsbruck mit einem Kommunalbetrieb in Kontakt, wo wir dann zum Beispiel ein Datenzentrum aufbauen würden. Und da wird die ganze Abwärme dann für Schwimmbad hergenommen werden. Also die brauchen ja das ganze Jahr Wärme für Duschen und fürs Becken. Und das wird noch aus dem Datencenter kommen. Also wieder so ein bisschen der dezentrale Ansatz, den ja Bitcoin hat. Das ist eigentlich ganz cool.
Ja, das ist verwandt, ja. Und das ist, ja. Mir gefällt die Idee, wenn man einfach Potenziale nutzt. Also das klingt alles in die Richtung. Das ist auch sehr spannend, dass ihr da halt quasi von staatlicher Seite, regulatorischer Seite eigentlich da einen besseren Markt vorfindet, weil Österreich es unattraktiv gemacht hat für manche Leute. Das heißt, ihr kommt da grätscht rein, ihr helft den Leuten hier wieder. Und ihr könnt auch bei Datencentern, ihr könnt auch bei KI mit einer Rolle spielen. Das ist ziemlich spannend. Halt.
Ja, voll. Also wir haben sicher einerseits durch Regulatorien super Möglichkeiten, haben aber andererseits auch durch Regulatorien irgendwie wieder und staatliche Förderungen und andere Sachen wieder große Nachteile. Keine Ahnung, ein Stichpunkt ist da zum Beispiel Förderungen für Heizungen. Also der Staat ist einfach so langsam, dass er sagt, na, wir fördern nur Wärmepumpen und Pelletsheizungen, weil was Besseres gibt es nicht. Und wenn dann eigentlich eine Alternative daherkommt, sind sie total verschlossen und sagen, na, das geht nicht und fördern es nicht.
Das ist so nicht vorgesehen.
Ja,
das gibt es nicht. Das
kennen wir nicht, das haben wir nie so gemacht.
Genau, das gibt es nicht, den Dropdown-Menü. Das,
ja. Ja, genau. Voll bei der Förderung ist tatsächlich so, na, das ist noch nicht im Dropdown-Menü. Kann man jetzt nicht aufnehmen. Passt nicht.
Okay, also ja, Regulatorik macht auch große Hürden und ich glaube, auch diese Vorurteile gegen Bitcoin-Mining werden oft einmal genug im Weg stehen, ja.
Ja, aber es generell aus Bitcoin, abgesehen von Bitcoin-Mining, also auch die Abwärmenutzung von Servern, die wäre auch nicht förderbar in diesem
nicht.
Fall. Weil das auf dem Papier ist eine Stromheizung und Stromheizungen werden nicht gefördert.
Aha.
Aber wir verwenden ja die Abwärme. Also wir verwenden ja die Energie sozusagen doppelt, aber das ist so nicht vorgesehen, das geht so nicht. Deswegen können wir es nicht machen.
Offiziell wäre es sogar verboten. Also Stromheizungen sind in Österreich verboten.
Die sind verboten. Die sind auch ineffizient. Das sind die teuersten oder wie ist das? Und deswegen...
Genau, ja. Also du darfst eigentlich als alleinige Heizung in deinem Gebäude, ich glaube, bis auf ein paar Ausnahmen, keine reine Stromheizung haben, weil es zu ineffizient ist. Und lauter so Sachen, die es immer wieder mal gibt, die uns ein paar Beine stellen.
Ich kann mir vorstellen, dann kannst du ein bisschen darüber erzählen, was so euch so für Hürden in die, in die, Weg gelegt werden, weil ich glaube halt, wie gesagt, wie schon vorhin erwähnt, also wenn die Leute Bitcoin Mining hören, assoziieren sie sehr oft kritische Sachen damit. Da müsst ihr wirklich ein bisschen kämpfen oft einmal, ja?
Ja, voll. Also es ist, glaube ich, wie überall. Also manchmal trifft man auf Zuspruch und manchmal wirklich total auf Abneigung. Und ich würde mal sagen, gerade im speziellen Bereich bei Förderungen sehen wir das sehr stark. Also dass da echt, da sitzen dann einfach Leute drin, da hat irgendjemand eine Abneigung gegen das, der da was zum Sagen hat. Und die lehnen das dann aus Prinzip ab und sprechen sich dann sogar dagegen aus. Also wir haben dann schon mit Technikern geredet, die haben gesagt, hey, das ist eine super Idee, voll spannend für uns. Und haben den dann halt irgendwie einen Monat später wieder gehört und auf einmal war komplett das Gegenteil. Und dann hat man einfach gemerkt, da ist von oben herab entschieden worden, na, Bitcoin Mining geht nicht, können wir nicht vertreten. Und ja,
das ist... Klingt so, das denke ich mir. Da wird einer gehört haben, der wird vor 4 Jahren eine Zeitungsüberschrift gelesen haben, Bitcoin verbraucht so viel Strom wie da. Und Bitcoin ist ein Umweltzerstörer und das ist dann abgespeichert im Kopf. Das muss dann, das ist dann sehr, das ist ja der Prozess. Also dicke Bretter bohren, oder das ist der Spruch, ja.
Oder ein Punkt mit der Kommunikation nach außen. Es gibt ja staatlich oder öffentliche Energieberater, die Systeme empfehlen, wo Leute hingehen können. Wäre ja, super Sache. Da können wir zum Beispiel nicht aufgenommen werden, weil wir die Einzigen sind, die das anbieten. Und sie dürfen nicht für ein Unternehmen Werbung machen.
Deswegen, ah ja, okay, ja, das macht Sinn. Aber,
das macht voll Sinn. Deswegen ist das ein Punkt, sagen wir, das ist, wo wir, sagen wir, bestraft werden, unter Anführungszeichen, weil wir sozusagen die Ersten sind in dem Bereich in Österreich, die das machen. Na, voll, und es ist alles mega langsam. Also man wartet immer ewig auf solche Sachen. Wir sind jetzt am Schauen, ob wir in die neue Förderrichtlinie reinkommen, weil wir da wieder ein neues Schlupfloch, also wieder eine neue Möglichkeit gesehen hätten, uns da einzubringen. Aber es ist halt wieder, bis man da zuständige Person erreicht, bis die sich mal Zeit nimmt. Und ja, es ist echt schwierig, alles sehr langsam und ein bisschen unverständlich auch, weil sie haben uns letztes Jahr schon gesagt, na, es geht gerade nicht, und haben dann gar nicht erwähnt, dass es 2026 wieder Förderung geben wird. Und da haben sie uns dann auch wieder nicht aufgenommen. Also ja, alles schwierig.
Innovation ist schwierig, vor allem in Österreich auch. Also man stößt oft an Denkmuster, an denen man nicht so leicht vorbeikommt. Also was ich so verstehe ist, also ich habe die ersten Anlagen in Betrieb, ihr seid gefördert von der Forschungsförderungsgesellschaft, vom Incubator, von Startup Tirol. Das heißt, es müssen ja genug Leute sich schon damit auseinandergesetzt haben und das für super befunden haben. Seid ihr gefördert, da habe ich mehrfach schon, also mehrfach Förderung bekommen eben. Und es gibt ja diesen doppelten Nutzen, den er da produziert. Also das ist ein super Geschäftsmodell. Es hat positiven Einfluss auf die Digitalisierung, es hat einen positiven Einfluss auf Stromverbrauch, es hat einen positiven Einfluss auf diese Energiewende. Also ich finde es schade, dass Österreich sich da manchmal sträubt dagegen, aber ich glaube, ich hab's da einfach so clevere Idee. Das ist, glaube ich, schon einfach die Zukunft. Man muss ein bisschen kämpfen, aber...
Na voll, also wir haben auch richtig Bock, da dran zu bleiben. Uns taugt es, also ich muss sagen, für mich ist es eigentlich momentan gerade wie ein Hobby, zur Arbeit zu kommen und
ist gut,
weiterzumachen. Und so ist es, glaube ich, auch im ganzen Team. Also es hat jeder gerade richtig Lust, diese coole Dynamik und das passt super.
Ja, voll. Was sind dann eure Pläne für 2026 eigentlich?
Also jetzt am Anfang ist auf jeden Fall, dass wir stärker auftreten wollen. Also zu Beginn von dem Jahr wird es ganz stark, dass wir unser Partnernetzwerk stärker ausbauen. Also wir wollen Heizungsbauer, PV-Monteure, Elektriker, aber auch generell Vertriebsleute stark ins Boot holen, die sozusagen Partner bei uns werden und helfen, das Ganze zu vertreiben und zu installieren. Und das wird ein Riesenpunkt, sodass wir uns nachher wieder mehr auf unsere Software fokussieren können. Also dass wir das Ganze noch lukrativer für alle machen und eine Produktentwicklung weitermachen. Und was noch ein Riesenpunkt wird für uns 2026, ist dann ein Investment. Also wir planen im Quartal 2 eine Investmentrunde. Sodass wir mal, also wir sind bis jetzt rein selbst finanziert und halt die ganzen Förderungen, die wir gekriegt haben.
ist aber eigentlich alles aus Eigenkapital entstanden. Also Lukas, du als Startup-Gründer kennst das ja, oder? Man kriegt dann zwar Förderungen, aber das ist nie alles und man muss dann immer wieder was dazu schießen und das summiert sich einfach über die Jahre. Und da haben wir jetzt gesagt, dass wir eben in Q2 ein Investment aufnehmen wollen und über das dann weitere Entwicklungskosten decken.
Dann geht es richtig los dieses Jahr.
Ja, wäre der Plan.
Das ist, klingt sehr, sehr spannend. Also wenn ihr dann das Investment bekommen habt, was sind dann die Pläne? Wollt ihr dann europaweit damit aktiv werden? Wollt ihr da ganz stark in allen Bereichen wachsen oder wie geht es weiter mit euch?
Genau, also vor allem wollen wir das Team erweitern und auch für das Wachstum nutzen. Unser erster Markt ist auf jeden Fall Österreich, Schweiz, Deutschland, eben weil es kulturell und sprachlich am nächsten ist. Aber was sehr interessant ist, speziell für das Bitcoin Mining, sind vor allem Länder in Osteuropa. Ungarn zum Beispiel, die haben extrem niedrige Stromkosten, Kroatien, der ganze Balkan. Ja. Da ist sehr, sehr viel Potenzial, wo es sich noch mal mehr lohnt, sagen wir mal, für die Menschen in den Ländern. Und genau für das Volvos Investment vor allem nutzen.
Okay, also große Pläne. Ich finde das jetzt ein super Weg. Was ich ganz spannend finde, ist eben, ich habe da eine Grafik vor mir vom Integrationsbarometer, das misst die größten Ängste der Österreicher. Müsst ihr euch vorstellen, Platz 1 ist wirklich die Preise für Strom, Heizen und Lebensmittel. Das ist Platz 1. Am meisten 45% sagen, sie haben dort große Angst in die Richtung, oder denken sehr oft darüber nach, haben so große Sorgen, das Thema. Also ihr habt ein Startup, das die Nummer 1 Angst der Österreicher lindert aktuell.
Ja, hoffen wir, dass wir das dann auch merken bei unserer Markteintrittsphase sozusagen. Dass wir da wirklich einen Painpoint gelöst haben.
Alles cool. Zum Schluss würde ich nur fragen, wir haben jetzt ein hartes Jahr hinter uns als Bitcoin-Investoren, muss man sagen. Es hat super angefangen, es hat sich gut entwickelt. Dann kam der 10. Oktober, seitdem ist alles ein bisschen komisch. Wir sprechen ja immer vom Ding, vom Bullenmarket oder Bärenmarket. Mittlerweile gibt es schon die Leute, die witzhafter vom Kangaroo-Market sprechen, weil es geht rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter. Auch heute wieder, wir waren über 90.000, letzten paar Tage, wir sind wieder unter 90.000 Dollar gefallen. Das neue Jahr startet. Was denkt ihr, wie geht es jetzt weiter? Was ist eure Einschätzung für Bitcoin-Preis über das Jahr 2026 verteilt?
Ja, also wir generell als Unternehmen distanzieren uns ja immer vor Preisprognosen für die Zukunft. Also unsere Berechnungen sind auch immer ohne Preisprognosen. Aber ich glaube, die Frage geht eher an uns privat. Und also für mich ist es so, ich bin schon länger auf der Strategie Buy and Hold. Also mir ist eigentlich relativ egal, wo der Kurs gerade hingeht. Ich habe meinen Sparplan drauf, ich kaufe regelmäßig Bitcoin. Und ja, das passt somit für mich. Aber ich denke mir auf jeden Fall, dass es wieder aufwärts gehen wird. Also wie du gesagt hast, momentan ist dieser Känguru-Market, es ist ja gerade... sage ich mal, nicht so leicht für die Weltwirtschaft. Oder? Also wir haben ja ein paar Krisen, wo es überall brennt. Aber ich glaube, wenn sich das alles wieder settelt, oder ja, dann wird es auf jeden Fall wieder aufwärts gehen. Also ich rechne auf jeden Fall mal mit über 100.000 Euro für dieses Jahr.
Ja, also das ist recht konservativ. Also die wichtige Frage ist auch, haben wir jetzt einen Bärenmarkt wieder? Ist dieser 4-Jahres-Zyklus, gibt es denn noch oder ist es vorbei und Bitcoin steigt jetzt einfach im Schnitt über längere Zeiträume linear oder nach oben? Ja. Also ihr denkt auch, dass wir keinen Bärenmarkt jetzt zumindest haben werden. Oder was sagst du, Manuel?
Na, ich sehe es ähnlich wie der Thema. Also ich glaube auch, was halt die letzten Jahre auch immer gezeigt hat, es geht nach unten, geht nach oben. Ich glaube schon, dass es auch noch nach unten gehen kann, jetzt die nächsten Monate. Aber ich glaube auch, dass Ende des Jahres wieder nach oben geht. Also ich gehe davon aus, dass schon deutlich über 100.000 Euro Ende 2026 sein wird.
Ja, ich glaube das ja auch. Also ich glaube, das wird ein gutes Jahr. Es hat mal ganz gut angefangen und ich glaube, wir lassen uns ja viele negative Themen hinter uns. Die USA entwickeln sich wirtschaftlich sehr stark. Das ist ganz gut. Wir haben bald einen neuen Zentralbankchef, der wird Gelddrucken anfangen wieder sehr stark. Gelddrucken lohnt sich ja für uns Krypto-Investoren, weil ja Bitcoin ist selten. Ja, Bitcoin ist ultra selten. Und seltene Güter, die steigen im Wert, wenn Geld gedruckt wird. Und das ist ja, was uns bevorsteht. Sobald Jerome Powell weg ist, kommt der Nachfolger, also ein kryptofreundlicher Zentralbankchef, und der wird die Zinsen senken. Donald Trump wünscht sich nichts weiter wie niedrige Zinsen, weil die drückende Staatsverschuldung in den USA, ja, die kann er sich sonst nicht lange leisten. So. Ich glaube, aber das ist spannendes Jahr. Ich gerade noch sehr, sehr interessant, dass ihr in der Rechnung, die ich da auch heute erhalten habe, ihr nehmt einfach konstante Bitcoin-Preise an. Also der ist jetzt über die nächsten Jahre, diese Amortisationsrechnung ist eine lineare Rechnung.
Genau, also weil eben sehr, sehr viele Variablen mit reinspielen. Mhm. Und wir finden, es ist am transparentesten, sagen wir mal, dass wir auch sagen, das ist der Ertrag, der jetzt da ist.
Hey, und so.
Wir gehen eh davon aus, dass das steigen wird. Also so,
ja.
Ich glaube, da sind alle, die den Podcast hören, davon überzeugt. Und
hoffentlich.
Ja, hoffentlich. Genau, und eben, wenn wir, das ist halt auch schwierig, wie weit steigt da, was nehmen wir an? Und eben, es sind sehr, sehr viele Variablen, die wir einfach rauslassen in dem Fall.
Ja. Wir haben es am Anfang mal mit reingenommen. Also gerade da spielen ja mehrere Sachen noch mit rein. Gerade die steigende Hashrate, die es ja auch gibt. Und dann der Kurs, dann wie performt mein Pool, lauter so Sachen. Und wir haben irgendwann gesagt, also es gibt ja andere, die das gerade am Markt machen, also Bitcoin Mining. Und da ist dann teilweise halt beim Rechner eben, sind dann unrealistische Werte eingepreist oder unrealistische Prognosen. Und wir haben halt gesagt, es ist irgendwie nicht so cool, das dann für, weil der Endkunde, der weiß das ja dann nicht. Und wir haben gesagt, okay, wir sind halt konservativer. Unsere Rechnung schaut ein bisschen schlechter aus, aber dafür ist sie halt ehrlich und wir können es vertreten. Und für uns ist halt vertretbar, dass wir dann für 2026 mit einem konstanten Bitcoin-Preis rechnen, wie dass wir sagen, okay, hey, es wird auf 1.000 Euro hochgehen und du wirst ultra viel Geld damit drucken. Ist ja da nicht immer der Fall und wir wollen keine falschen Versprechen machen. Also das ist uns wichtig.
Also großartig. Also wenn ich euer Kunde werde, dann weiß ich das. Also ich persönlich würde davon ausgehen, dass die Rechnung wird noch besser ausschauen. Also ich gehe davon aus, Bitcoin steigt langfristig weiter. Ja.
Was ist denn deine Prognose, Lukas? Würde mich gerade interessieren.
Boah, ich habe jetzt ein bisschen mir die Finger verbrannt. Also ich habe zumindest vorerst recht behalten mit meiner Prognose, dass der Vierjahreszyklus sterben wird quasi, den gab es jetzt, den gibt es seit 8 Tagen nicht mehr, ja. Weil sonst der Bitcoin prozentual geringer geendet ist, als es im Jahresbeginn war zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass wir am Bear Market so stark sehen. Der Alex von der Kryptologen, Alex, der ist da noch ein bisschen pessimistischer als ich, aber ich glaube, ich muss mal fragen, wie er jetzt aktuell ist, die Welt sieht. Aber ich glaube, wir sehen eine Erholung, ich glaube, es ist ein generell wirtschaftliches gutes Jahr. Natürlich kann sich immer was ändern, es kann immer wieder eine nächste Sache passieren. Also, weißt du, letztes Mal sind wir aufgewacht und Maduro wurde mit Helikoptern in die USA geführt. In Iran gibt es unten gerade wieder die nächste Revolution gegen die Mullahs und gegen das Mullah-Regime. Wir wissen es nicht, aber ich hoffe persönlich, jetzt Anfang des Jahres gesprochen, dass wir ein gutes Jahr vor uns haben. Es gibt sehr viele Anzeichen, dass es gut wird. Also, wir haben bald diese Crypto-Legislation, diese wichtige in den USA. Wir haben einen neuen Zentralbankchef dort. Sieht alles noch sehr, sehr positiv aus. Also, ich traue mich, dass man sagen, $150,000 locker dieses Jahr, 180.000 möglich. Damit liege ich bei der gleichen Einschätzung wie so Großbanken und andere Investoren in der Richtung. Also, das halte ich für realistisch, wenn wir keine schlimme Krise sehen oder nicht wieder schlimme Dinge passieren. Ich hoffe, so Dinge passieren wie, dass der Ukraine-Krieg endlich vorbei ist und auch da wieder Erholung passiert, dass das Thema langsam abgeschlossen ist. Und das wird uns allen gut tun. Das wird auch Aktienmärkten gut tun und Anleihenmärkten gut tun. Und die Wirtschaft wird wieder besser laufen. Vielleicht fallen sogar die Strompreise in der Zeit.
Aber super. Würden wir uns alle freuen. Und naja, mit deiner Preisprognose sind wir natürlich auch zufrieden.
Naja. Da bin ich gespannt. Ich werde es auf jeden Fall weiter beobachten. Vielleicht reden wir nochmal über die Investmentrunde. Vielleicht bin ich da auch dabei. Mal schauen. Sehr, sehr spannendes Projekt. Ich finde es ziemlich super, was ihr da macht. Ich habe da sehr viel Zukunftspotenzial, denke ich. Ihr seid ja auch nominiert gewesen für den Tiroler Innovationspreis. Das ist auch so wieder der Thema. Also ihr seid gefördert, die Universität arbeitet mit euch. Ihr macht das ein bisschen eine bessere Rolle für das Bitcoin-Mining, dass das eben nicht so schlimm zu sehen ist, wie in der Vergangenheit immer getan wurde, sondern es hat positive Auswirkungen. Es hebt Potenziale, die nicht gehebt werden. Es nutzt Strom, der nicht genutzt wird. Es hat Anwendungsfälle. Es lohnt sich für die Leute. Gerade jetzt zum Beispiel dieses Beispiel, was wir besprochen haben mit den PV-Anlagenbesitzern, die damit eine echte Alternative haben, zu dem, dass sie sonst Verlust machen würden jetzt durch diese Gesetzesänderungen in Österreich. Also das gefällt mir alles sehr gut. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt heute. Hat großen Spaß gemacht. Für die Leute, die hier zugehört haben, wir verlinken jede Menge Links in der Episodenbeschreibung. Wenn ihr da unterstützen wollt, wenn ihr da mitmachen wollt, wenn ihr Kunden werden wollt, meldet euch bei den beiden Jungs. Also ich bin ein großer Fan von dieser Idee. Und wie gesagt, meine Altbauwohnung, wir reden nochmal privat, ob ich das bei meiner Altbauwohnung machen sollte. Aber ich werde es auch Leuten erzählen in meinem Umfeld, auch dem Kumpel, der jetzt sich heute früh so geärgert hat. Vielleicht ist das wirklich eine tolle Sache für ihn ist.
Ja. Voll, das war richtig, richtig cool, Lukas. Also mir hat es auch voll taugt, voll Spaß gemacht. Und auch sehr interessant, deine Einblicke zu sehen und deine kritischen Fragen. Also das ist echt, ich fand es richtig gut.
Ja, ich kann mich noch anschließen und auf jeden Fall danke dir, dass wir dabei sein haben dürfen. Und ja, dann würde ich sagen, hoffe auf der gutes Bitcoin-Jahr. Das nächste,
Super, danke Leute, liebe Zuhörer, alles Gute und bis bald.
Hey, macht's gut. Ciao.
Wie sagen wir in Tirol?
Servus.
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 Das war ein weiteres Kapitel unserer Reise durch die Welt der Kryptowährungen mit den Kryptologen. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen und danken dir fürs Zuhören. Bleib neugierig und vergiss nicht, uns zu abonnieren, um keine Episode zu verpassen. Teile gerne deine Anregungen und Fragen über unsere Social-Media-Kanäle mit uns. Lukas und Alex freuen sich schon auf die nächste Folge. Bis dann.